Triple Double, der NBA Talk mit den Basketball-Experten Felix Amrain und Andreas Thies. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die Offseason ist vorbei oder beziehungsweise die Saison steht unmittelbar vor der Tür. So rum ist es richtig und damit ist es auch wieder Zeit für Triple Double bei meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und an meiner Seite sind zwei Gäste und einer davon heißt nicht Andreas Thies, wie ihr das vielleicht aus der letzten Saison gewohnt seid, sondern jetzt für diese Saison Marius Winzler. Hallo Marius.
Hallo.
Und zum anderen aber noch eine vertraute Stimme, nämlich Lars Kieler. Hallo Lars.
Hallo.
Ja, wir müssen natürlich darüber sprechen, was im Sommer geschehen ist und das ist eine ganze Menge. Wir hatten ja letzte Saison in der Free Agency oder vor der Trade Deadline, so rum ist es richtiger, erwartet, dass es den ein oder anderen Blockbuster-Trade geben würde. Die kamen damals nicht, nur um uns jetzt irgendwie im Sommer dann damit komplett zu überrollen. Und die wichtigsten, die wollen wir heute mal so ein bisschen aufarbeiten, bevor wir dann nächste Woche uns nochmal mit den Teams in ihrer Gesamtheit beschäftigen, dann eine Saisonvorschau machen werden und euch natürlich auch über die komplette Saison dann auf dem Laufenden halten werden. Anfangen wollen wir mit den Cleveland Cavaliers und den Boston Celtics, denn das ist wahrscheinlich der Trade, der am meisten für Aufsehen und Aufregung gesorgt hat, Marius. Kyrie Irving hat seinen Willen am Ende gekriegt, verlässt die Cleveland Cavaliers, geht zu den Boston Celtics. Im Gegenzug kriegen die dafür Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ante Zizic und den nächstjährigen First-Round-Pick. Das war eine Meldung, die musste man erstmal so ein bisschen sacken lassen.
Ja, also es hat sich ja tatsächlich angedeutet, als dann die Bombe geplatzt ist, dass Kyrie Irving unbedingt aus Cleveland raus möchte. Es gab eigentlich nicht viele Teams, die in der Lage waren, Kyrie Irving zu bekommen, aufgrund der Pakete, die sie schnüren konnten. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, ich war ein bisschen entsetzt, was alles nach Cleveland gegangen ist für Kyrie Irving. Das ist schon ein ziemlich großes Paket. Und ich, auch wenn ich die Cavaliers nicht wirklich mag, ich neige aber dazu, dass sie diesen Trade durchaus gewonnen haben. Denn alleine schon Jay Crowder, ein halbwegs gesunder Isaiah Thomas, machen die Produktion von Kyrie Irving eigentlich wett. Und wenn man dann noch so ein Potenzial mit Ante Zizic und den Brooklyn First Round Pick dazu nimmt, dann ist das schon ein ganz schön großes Paket, was da nach Cleveland gegangen ist.
Ja, Lars, man hat Danny Ainge lange Zeit vorgeworfen, dass er immer nur hortet, sich auf seine Assets draufsetzt und nicht bereit ist zu handeln. Und jetzt hat er dann doch da einiges in die Hand genommen. Marius hat es angesprochen, der Preis wirkt sehr, sehr hoch. Wie hast du diesen Trade aufgenommen?
Also ich denke, als erstes ist es schon richtig, dass Cleveland in dieser Situation als Gewinner herausgeht. Trotz alledem ist es sehr interessant, dass Boston meiner Meinung nach einen sehr großen Schritt gemacht hat, weil sie haben jetzt einen All-Star natürlich im Gegenzug bekommen und ich denke, dass der Unterschied zwischen Kyrie Irving und Isaiah Thomas nicht wirklich sehr groß ist, aber letztendlich traue ich Kyrie Irving in einer Finals-Serie, in engen Spielen traue ich ihm weit mehr zu als einem Isaiah Thomas. Und zum anderen Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, ist es auf jeden Fall so, das haben wir damals im Februar zur Trade-Deadline schon besprochen, dass Danny Ainge sehr viele Assets in Boston zur Verfügung hat. Und ich denke, dass es jetzt auch mal Zeit geworden ist, um den nächsten Schritt des Teams einzuläuten, diese Assets abzugeben, diese Assets zu verwenden. Und ich denke, wenn man auf die letzten Jahre zurückschaut, waren die Boston Celtics einer Finals-Teilnahme in dieser Saison so nah wie noch nicht zuvor.
Du hast gerade was angesprochen, Kyrie Irving und Isaiah Thomas, das war ja dann der Vergleich, der gefühlt in jedem Artikel, den man darüber lesen konnte, so ein bisschen gezogen wurde. Wer ist da eben der Bessere, wer ist derjenige, der dem aktuellen Team oder dem jetzigen Team mehr weiterhilft? Was mir da mitunter ein bisschen zu kurz kam, ist der Faktor Alter, denn Isaiah Thomas ist ja jemand, der vor allen Dingen auch von Tempo lebt, jetzt allerdings auch schon so ein bisschen in die Jahre kommt einfach langsam und obendrein halt jetzt auch zu allem Übel noch verletzt ist und wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile fehlen wird. Gegenzu Kyrie Irving, der, da stehen die besten Jahre noch bevor, möchte man zumindest hoffen, Marius. Und nichtsdestotrotz hast du jetzt gerade eben auch schon angesprochen, Jay Crowder, das ist jemand, der für mich immer in diesem Gefüge der Boston Celtics eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat. Und der ist irgendwie in dieser Trade-Bilanz immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden.
Ja, also ich sehe Jay Crowder eigentlich so ein bisschen als das Herzstück für die Cavaliers, wenn es dann am Ende um das große Bild eigentlich geht. Jay Crowder ist der Spieler, den sie tatsächlich am besten einsetzen können, wenn es in einer potenziellen Finalserie gegen die Golden State Warriors geht, weil er halt die Flügel gut verteidigen kann. Kann dann allerdings auch die Power Forward Position relativ gut verteidigen. Also er kommt mir zu kurz. Er kann aber für Cleveland enorm wichtig sein und ist in diesem Spielerpaket eigentlich der wichtigste Spieler und eines der größten Puzzleteile für Cleveland. Was ich halt auch noch zu dem Thema Isaiah Thomas und Kyrie Irving sagen würde: Ich wage zu behaupten, wenn Isaiah Thomas nach dem Ende der kommenden Saison kein Free Agent geworden wäre, glaube ich nicht, dass Boston diesen Trade gemacht hätte, weil sie haben sich davor gescheut, einen Max-Contract rauszugeben an Isaiah Thomas. Und ich glaube, das wird auch eine große Rolle gespielt haben, zusätzlich zu der gesundheitlichen Geschichte. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass sie diesen Volkshelden in Boston nach der letzten Saison dann einfach abgegeben haben.
Ja, du hast es angesprochen, er ist ja in den Playoffs da zu einem ja absoluten Helden der Fans avanciert, als er nach dem Tod seiner Schwester da Leistung um Leistung abgerufen hat und sich für das Team im Prinzip ja geopfert hat. Und dann wird er von Danny Ainge quasi einfach so ja vor die Tür gesetzt, möchte ich jetzt mal überspitzt formulieren. Aber wir dürfen gespannt sein, wie er dann in Cleveland sich zurechtfinden wird, denn und jetzt müssen wir mal so ein bisschen auf die Geschichten schauen, die schon vorher geschehen sind. In Cleveland häuft man immer mehr Spieler an, die ja das Spiel eigentlich gerne kreieren, die den Ball gerne in ihren Händen halten. Wir haben LeBron James ja als sehr, sowieso schon sehr dominanten Spieler und als die dominante Figur ja sowieso schon da gehabt. Dann hatten sie mit Derrick Rose einen Backup-Point Guard geholt, der einfach, ja, da in New York nicht glücklich geworden ist, wo es jetzt auch kein gewundert hat, dass er nicht bei den Knicks bleiben wird, der war einfach als Backup gedacht. Jetzt hat man mit Isaiah Thomas den nächsten geholt und hat hinterher jetzt mittlerweile auch noch Dwayne Wade geholt, nachdem es da den Buyout bei den Chicago Bulls gab. Lars, was ist das Ziel der Cleveland Cavaliers? Denn die haben anders als in den Vorjahren jetzt eben nicht mehr die Situation, reihenweise Spot-Up-Shooter irgendwie im Kader zu haben und dafür dann Räume für LeBron zu schaffen, sondern sie haben jede Menge Spieler, die ihren Wurf selber kreieren können und haben im Prinzip das komplette Spielsystem über den Haufen geworfen.
Ja, da hast du recht. Zum Ziel der Cleveland Cavaliers muss ich sagen, dass das sehr schwierig für mich ist, herauszufinden. Anfangs der Offseason sah es so aus, dass die Cleveland Cavaliers mehr in den Kader investieren wollen, sprich, dass sie jemanden aus der Starting Five entfernen wollen und dafür einen All-Star hinzufügen wollen. Und da gab es dann auch den Namen Paul George oder Carmelo Anthony, der gehandelt worden ist, aber letztendlich konnte keiner dieser beiden verpflichtet werden. Und ESPN hatte zuvor berichtet, dass Kyrie Irving im Falle einer Verpflichtung von Paul George zugesagt hätte, in Cleveland zu bleiben, als dann aber feststand, dass das Team nicht verbessert wird und dadurch ja auch die Chance einer Championship geringer geworden ist, soll sich dann Irving letztendlich dazu entschieden haben, auf einen Trade zu setzen. Und ich denke, dass wenn man sich die Verpflichtungen von Rose und Wade anschaut, dass man dann auch ein bisschen erkennt, dass diese beiden Spieler schon sehr alt sind und sozusagen auch das Spielermaterial auf dem Markt war, was lange Zeit sehr uninteressant war und an dem keine Teams Interesse hatten. Deswegen denke ich, ist es schwer zu sagen, welche Ziele die Cleveland Cavaliers verfolgen, zumal dann ja auch noch hinzukommt, dass LeBron James im nächsten Jahr Free Agent wird. Und da ist komplett offen, wie sich LeBron James entscheidet. Und ich denke, dass die Personalie LeBron James dann halt auch ein bisschen ausschlaggebend war für die diesjährige Offseason.
Also man muss eine Sache halt auch dazu sehen, also all die Veteranen, die jetzt halt gekommen sind, sei es nun Isaiah Thomas, einen Dwayne Wade oder auch einen Derrick Rose, die Verträge laufen alle nach der kommenden Saison aus. Das heißt, gleiche Stichtag wie gerade angesprochen bei LeBron James. so dass da der riesengroße Bruch bei den Cavaliers einfach anstehen könnte, je nachdem, wie LeBron sich entscheidet. Ich glaube, man hat ihm jetzt einfach nochmal den Goodwill gegeben, dass man ihn best oder dass man das Team bestmöglich verstärkt hat und gleichzeitig, und da muss man einfach den Hut vom Cleveland Management ziehen, haben sie sich für die Zeit nach LeBron James einfach mit Jay Crowder, Ante Zizic und dem Brooklyn First Round Pick einfach extrem gut aufgestellt, egal wie die Entscheidung der ganzen Free Agents nach der kommenden Saison halt aussieht.
Dann lasst uns noch ganz kurz auf eine Geschichte blicken, obwohl wir dem wahrscheinlich viel mehr Aufmerksamkeit gerade widmen müssten, als wir es jetzt tun werden. Gordon Hayward, der hatte bereits in der Free Agency dann in Boston unterschrieben, 4 Jahre, 128 Millionen Dollar, hat damit dann ja für Tränen an der Westküste gesorgt, aber damit jetzt natürlich auch, wenn man Al Horford noch hinzuzieht, im Prinzip Big Three in Cleveland, bei den Celtics in Boston, Marius.
Ja, ich fand das Interview von Gordon Hayward relativ spannend, was er vor ein, zwei Wochen gegeben hat, als der Trade dann durch war. Und er hat halt sehr deutlich gesagt, dass Isaiah Thomas mit einer der Hauptgründe war, warum er sich am Ende des Tages für die Celtics entschieden hat. Von daher war da schon so ein bisschen Irritation rauszulesen. Er hat dann aber relativ schnell die Kurve im Interview bekommen und hat gesagt, dass Kyrie Irving natürlich auch großartige Fähigkeiten hat und so weiter und so weiter. Ich bin gespannt, wie sich das ganze Team so in Boston jetzt finden wird. Letztens war in einem Zach Lowe Podcast war halt sehr klar beschrieben, es sind eigentlich 11 neue Spieler in Boston zu integrieren. Wir haben halt die ganze Mannschaft auch nochmal komplett auf links gedreht. Das wird schon eine ziemliche Herausforderung sein, wobei das Spielermaterial von Boston natürlich im Einzelnen sehr, sehr stark ist. Da bin ich halt gespannt, was die Celtics daraus machen werden.
Ja, du hast es angesprochen, lediglich Marcus Smart, Jalen Brown, Al Horford und Terry Rozier sind noch da. Alle anderen mussten gehen, dafür kamen dann eben mit Hayward und mit Kyrie Irving zwei sehr, sehr namhafte Spieler. Die Hayward-Verpflichtung für dich, Lars, ein durchaus nachvollziehbarer Zug, den die Boston Celtics da gemacht haben. Sie wollten ja Paul George, sie wollten Jimmy Butler, wir werden gleich noch darüber sprechen. Und jetzt haben sie Gordon Hayward bekommen, jemanden, der deutlich ruhiger ist als die anderen beiden und vielleicht deswegen dann doch ganz gut dahin passt?
Ja, so wie das jetzt von seinem Charakter passt, denke ich, ist schwierig zu beurteilen. Ich denke, was die alle gehandelten Kandidaten gemeinsam haben, ist, dass sie noch in ihrer Möglichkeiten sind. Und so denke ich, passt Gordon Hayward recht gut in das Team der Boston Celtics, weil Jalen Brown kann man noch viel zutrauen und den anderen neuen Spielern in dieser Offseason kann man auch noch viel zutrauen. Deswegen würde ich sagen, dass die Verpflichtung von Gordon Hayward sozusagen ins Team passt und daher auch sinnvoll ist.
Dann wollen wir den Osten erst einmal hinter uns lassen und dann gleich auf den Westen blicken, denn da ging die Post genauso ab.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Gerade eben haben wir schon auf diesen großen Blockbuster-Trade plus natürlich Free Agency Buyout und alles, was dazugehört hat zwischen Cleveland, Boston und den anderen Beteiligten geblickt. Und jetzt wollen wir einen Blick in den Westen werfen, denn da ging es genauso zur Sache. Die Oklahoma City Thunder und damit das Team von Lars haben auf absolut Win Now geschalten und haben neben Russell Westbrook, der jetzt vor ein paar Tagen mit einem unfassbar großen Vertrag ausgestattet wurde, auch noch Paul George von den Pacers geholt. Zunächst erstmal nur bis nächstes Jahr, haben dafür mit Oladipo einen sehr, sehr teuren Spieler abgegeben, haben mit Sabonis jemanden abgegeben, wo man nicht so richtig weiß, wo es hinführt. Aber das war schon mal der erste Move, wo man den Eindruck gekriegt hat, okay, jetzt wollen die Oklahoma City Thunder.
Ja, also ich bin gespannt, wie sich diese Dinge so zusammenfügen in Oklahoma. Ich meine, Paul George vielleicht ist da meine Ansicht so ein bisschen schwierig, weil er in Indiana bei einem relativ kleinen Team nie so wirklich in Erscheinung getreten ist. Er hat unfassbare Fähigkeiten. Er hat bisher immer nur die erste Geige gespielt. Und sind wir mal ganz ehrlich, in Oklahoma wird ja nicht die erste spielen, nicht die zweite spielen, auch nicht die dritte, sondern die ersten drei Geigen spielt nun mal Westbrook. Und das ist, da bin ich gespannt, vor allen Dingen, wenn man sich den Trade anguckt, den die Thunder dann danach noch getätigt haben, indem sie Carmelo Anthony aus den Fängen der Knicks befreit haben. Also das Team ist schon von den Namen her extrem gut besetzt und ich glaube nicht, dass sie die Warriors wirklich angreifen können, aber das wird trotzdem eine richtig harte Nummer werden.
Ja, Lars, Marius hat es angesprochen. Carmelo Anthony kam von den New York Knicks. Dafür gingen Enes Kanter, Doug McDermott, der Zweitrunden-Pick der Chicago Bulls nächstes Jahr. Carmelo Anthony ist, glaube ich, jetzt für 2 Jahre an die Oklahoma City Thunder gebunden. Paul George zunächst mal nur bis nächstes Jahr. Russell Westbrook ist jetzt bis Ende 2023, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei OKC. Also es ist so ein bisschen der Mix aus, wir sichern uns langfristig unseren Star und setzen ihm jetzt aber sofort erstmal noch 2 Co-Stars an die Seite, denn wir wollen zeigen, dass wir trotz kleinem Markt hier nicht klein beigeben, nur weil Golden State vermeintlich die absolute Übermannschaft ist.
Ja, das stimmt insofern. Ich denke vor allen Dingen bei beiden Trades ist auffällig, wie wenig Gegenwert Sam Presti, der General Manager der Oklahoma City Thunder, auf den Tisch legen musste. Weil auch beim Trade von Carmelo Anthony, das ist sehr wenig Gegenwert. Und ich denke, das könnte ein bisschen so der Trend in der NBA werden. Das haben wir schon bei DeMarcus Cousins gesehen, dass man mittlerweile für Spieler, die in ihrer eigenen Franchise Star-Potenzial haben oder das Gesicht der Franchise sind, dass man dann nur noch relativ wenig auf den Tisch legen muss, sofern der Vertrag in naher Zukunft ausläuft. Und ich denke, für die drei, also für George, Anthony und Westbrook, wird sehr wichtig sein in erster Linie, wie sie harmonieren, wie sie sich verstehen. Weil es ist auch Fakt, dass Westbrook eine geringe Usage Rate haben wird und den Ball häufig geben muss. Und mit den neuen George und Anthony an seiner Seite haben wir dann auch wieder 2 Spieler, die sehr viel Isolation spielen. Und deswegen wird es da sehr wichtig sein, dass die drei sich absprechen, um das Beste aus ihren Möglichkeiten herauszuholen und für sich jeweils die erste Championship zu holen.
Ja, das ist absolut faszinierend, weil du hast es gerade angesprochen, Russell Westbrook natürlich mit einer unfassbaren letzten Saison, das Triple-Double im Durchschnitt, was natürlich auch nur möglich war, weil er den Ball derart dominieren konnte. Wir erinnern uns an den Carmelo Anthony, den wir zuletzt bei den New York Knicks gesehen haben, der geworfen und geworfen und geworfen und geworfen hat, aber dann fiel eben auch nicht mehr so richtig viel. Also da wird sicherlich ein bisschen was anderes werden müssen. Marius hat schon seine Zweifel an Paul George oder zumindest an den Paul George, den wir von den Pacers zuletzt kannten, geäußert. Also die Oklahoma City Thunder sicherlich eines der spannenderen Projekte nach einer verrückten Offseason, da ist Kevin Durant auf einmal überhaupt kein Thema mehr. Man schaut da in die Zukunft und in die Zukunft, da blicken auch die Houston Rockets, denn die haben schon relativ früh in diesem Sommer mit Chris Paul jemanden geholt, von dem vielleicht erwartet werden konnte, dass er die Clippers verlässt, der eben in jetzt ja doch schon über 30ern nochmal den Anlauf unternimmt, die Championship zu holen, aber dass es dann unbedingt die Houston Rockets neben James Harden werden, war vielleicht auch nicht so zu erwarten. Es geht ein riesiges Paket zurück an die Clippers, Beverly, Decker, Harrell, Liggins, Hilliard, Williams, Wilter, der 2018er Erstrundenpick und Cash Lars, es wechselt im Prinzip das halbe Rockets-Team, hat man den Eindruck. Und dazu gibt es jetzt eben den wahrscheinlich prominent besetztesten Backcourt der Liga bei den Houston Rockets.
Ja, der Backcourt der Houston Rockets ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke, dass die Verpflichtung von Paul auf jeden Fall Sinn für die Houston Rockets macht, weil Paul ist einer der Point Guards in der NBA, der den Dreier sehr gut trifft. Und ich denke, damit passt er sehr gut in das Team der Houston Rockets, weil die Houston Rockets weiterhin Spieler dabei haben, die jederzeit von außen heiß laufen können und damit für jedes Team eine Gefahr werden können. Auf der Gegenseite haben wir die Los Angeles Clippers, die jetzt so langsam merken, dass quasi Zahltag ist. Jetzt hat sich im Front Office auch ein bisschen was getan und hinzu kommt, dass Chris Paul möglicherweise in diesem Dreigespann der wichtigste Spieler gesagt hat, nee, ich sehe in diesem Projekt keine Zukunft mehr. Und ja, jetzt liegt's an DeAndre Jordan und Blake Griffin, das alleine zu schaffen. Letztendlich steht aber auch eine, denke ich, sehr interessante Zahl im Raum, die ein bisschen beschreibt, wie die letzten Jahre der Los Angeles Clippers gelaufen sind. Nämlich seitdem Chris Paul in Los Angeles bei den Clippers ist, hat er kein einziges Mal die Conference Finals erreicht. Und wenn wir über das Dreigespann Griffin, Paul und DeAndre Jordan reden, dann reden wir zwar auch immer über Verletzungspech, aber ich denke, irgendwann sollte dann auch der Zeitpunkt kommen, an dem jeder Einzelne für sich selbst abrechnet und Fazit zieht. Und ich denke, das hat Chris Paul gemacht und erkannt, dass der Weg mit den Clippers wie in den letzten Jahren sehr vielversprechend ist, aber letztendlich sehr wenig rausgekommen ist.
Marius, es war ja so, dass Daryl Morey schon vor diesem eigentlichen Trade im Prinzip da, ja, im Prinzip erstmal alle Verträge einkassiert hat, die nicht irgendwie garantiert waren und dann ja im Prinzip den halben Kader, wie gesagt, weggeschickt hat, eben um Chris Paul zu holen. Und jetzt hat man mit Chris Paul jemanden, der den Ball verteilt, wie vielleicht kaum ein Zweiter in der Liga. Man hat mit James Harden jemanden da im Backcourt stehen, der letzte Saison eigentlich nur um ein Haaresbreite nicht MVP geworden ist. Und was wir jetzt gar nicht beleuchtet haben bisher gerade, man hat eine ganze Menge ja durchaus fähige Rollenspieler jetzt um diese beiden drumherum versammelt, weil man musste ja irgendwie den Kader dann doch wieder voll bekommen. Die Houston Rockets gehen ein bisschen unter in diesen extremen Trades zwischen Cleveland und Boston und zwischen den Oklahoma City Thunder und den Pacers und den Knicks. Aber sind die Houston Rockets vielleicht diejenigen, die am Ende da so ein bisschen als derjenige dastehen, der sich ins Fäustchen lacht und denkt, streitet ihr euch mal um die vermeintlich ganz, ganz Großen und wir haben jetzt hier euch allen ein Schnippchen geschlagen?
Es kann durchaus sein. Ich meine, sie waren natürlich, wie du es auch schon eingangs gesagt hast, die Ersten, die eigentlich den Trade für Chris Paul gemacht haben. Und dementsprechend hat sich da relativ schnell eigentlich alles gesetzt und der Kader stand fest. Und rein von den Namen her würde ich Oklahoma immer noch ein bisschen stärker einschätzen als die Rockets. Ich glaube aber, dass das Thema Zusammenfinden gerade bei einem so routinierten Spieler wie Chris Paul in Houston besser stattfinden kann und besser funktionieren kann. Wenn wir mal die Regular Season außen vor lassen und wenn ich mir die Kader von Houston und von Oklahoma angucke, würde ich, glaube ich, immer zu Houston tendieren. Weil mir einfach die Kaderzusammensetzung für eine Playoff-Serie weitaus besser gefällt mit James Harden und Chris Paul. Es ist eine 50-50-Entscheidung zwischen diesen beiden Teams. Und da werden wir dann auch in einer der nächsten Sendungen nochmal zu kommen, wenn man sich den Westen anguckt. Ich tue mich sehr, sehr schwer damit, sämtliche Positionen nach Position 1 irgendwie zu setzen. Da kann eine Menge passieren, aber wenn ich ein Team picken müsste nach den Warriors, dann wäre es tatsächlich die Houston Rockets.
Es war ja so, dass laut Aussage von Carmelo Anthony sogar die Möglichkeit bestand, dass er in Houston unterschreibt. Dann hat sich das letzten Endes doch noch zerschlagen. Die Houston Rockets also jetzt mit dem, ja, man möchte Co-Star sagen, aber er ist es natürlich irgendwie auch nicht, nämlich mit Chris Paul neben James Harden und damit mit der Möglichkeit, dann vielleicht doch ein bisschen weiter zu kommen, als man das im letzten Jahr tat, als dann James Harden ja in den Playoffs wirklich komplett ausgepumpt war, überhaupt nicht mehr konnte, weil er eben in der Regular Season auch schon so viel Last auf seinen Schultern getragen hat. Und dann lasst uns noch auf ein Team blicken, von dem man ja immer so ein bisschen gesagt hat, dem gehört die Zukunft, und da ist jetzt die Zukunft auf einmal auch sofort da, denn die Timberwolves haben Jimmy Butler von den Chicago Bulls geholt. Ein Trade, den ich persönlich, wenn mich irgendwie von einem halben Jahr jemand gefragt hätte, nicht mal ansatzweise in den Sternen gesehen hätte. Dafür gehen Zach LaVine, Chris Dunn und der siebte Pick ging dann eben zu den Bulls. Dafür gaben die ihren 16. Pick aus diesem Jahr dann zu den Timberwolves. Die Timberwolves pickten dann am Ende Patton, die Bulls nahmen Markkanen. Aber das war auch so ein Trade, der durchaus überraschend kam, zumindest für mich, Marius.
Also wenn wir schon bei Cleveland und dem Boston Trade gesagt haben, das war halbwegs einseitig, dann ist es noch eindeutiger jetzt bei diesem Trade, was die Timberwolves und die Bulls betrifft. Also Jimmy Butler hat noch 3 Jahre Vertrag zu einem moderaten Gehalt. Er ist ein absoluter Führungsspieler und sehr konstant in seinen Leistungen, verletzungsunanfällig, und dafür der immer noch verletzte Zach LaVine, die Wundertüte Chris Dunn, also das ist schon eigentlich ein Ausverkauf, der nicht nötig war für Chicago. Sie hatten keinen Druck und haben ein Paket zurückbekommen, was mich eigentlich dazu bringt zu sagen, die Bulls schenken die nächste Saison mehr oder weniger ab. Also der Kader ist schon ein Albtraum. Also ambitioniert kann man damit eigentlich nicht in die Saison gehen.
Es war ja auch immer mal die Rede davon, ob Chicago nicht aktuell oder quasi in der letzten Saison schon hätte tanken sollen, aber da hat ja Jimmy Butler immer nicht so richtig mitspielen wollen und Dwayne Wade zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht. Jimmy Butler jetzt also mit den Stars der Zukunft, mit Karl-Anthony Towns, mit Andrew Wiggins in einem Team, Lars, dazu dann noch Jeff Teague, Taj Gibson, Jamal Crawford, die man dann im Anschluss auch noch nach Minnesota gelockt hat. Man hat dafür Ricky Rubio abgegeben, aber das ist ja dann eigentlich schon fast nicht mehr der Rede wert. Die Timberwolves, die wollen ums Verrecken in die Playoffs und das ich glaube das erste Mal nach 16 Jahren und das soll genau jetzt passieren, oder?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall das Ziel. Zudem noch ganz interessanter Fun Fact. Sie sind das NBA-Team, was am längsten auf die Playoffs wartet. Und ich denke, das zeigt einfach auch ein bisschen, in welchem Wasser sozusagen die Timberwolves die letzten Jahre gefahren sind. Und ich denke, dass die Verpflichtung auf jeden Fall Sinn macht, auch wenn man von Butler absieht, weil was man häufig immer wieder feststellen konnte, ist, dass das Team noch sehr unerfahren ist und ich denke, mit Crawford und Gibson hat man da zwei top erfahrene Spieler bekommen, die auch noch was für das Team leisten können, die sozusagen nicht nur auf der Bank sitzen und quasi für eine gute Stimmung in der Kabine sorgen, sondern ich denke, Taj Gibson ist weiterhin ein recht guter Verteidiger und auch unterm Brett vielseitig einsetzbar und deswegen denke ich, gehört diesem Team auf jeden Fall die Zukunft und ich denke, dass sich jetzt unter dieser Einstellung oder unter diesen Verhältnissen mit Jimmy Butler als Starspieler sich in Towns oder in Wiggins noch vielleicht ein bisschen besser entwickeln können.
Ja, 13 Jahre sind es, muss ich mich kurz korrigieren, die sie jetzt warten mittlerweile. Eine allerletzte Frage noch, Marius. Ist der Preis aber am Ende womöglich zu hoch, den sie gezahlt haben? Denn sie haben relativ viel Capspace geschaffen, haben jetzt aber nur noch eine sehr, sehr kleine Rotation, die sie spielen können. Dazu eben doch einige ältere Spieler. Auch Jimmy Butler ist ja jetzt nicht unbedingt jemand, der gänzlich frei von Verletzungen in seiner Karriere blieb. Kann das Ding auch voll nach hinten losgehen?
Vielleicht. Ich sehe es ein bisschen, unkritisch sehe ich es nicht, da hast du schon recht mit, aber es war eine Chance, die sie einfach ergreifen mussten. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz ehrlich sagen, Zach LaVine wird es schwer haben, diese Saison zu alter Stärke zurückzufinden, weil er nach seinem Kreuzbandriss erst auch wieder aufgebaut werden muss und Chris Dunn, ja, er war ein guter Roleplayer, er hat aber auch sein Potenzial nie abrufen können und man muss gucken, was Markkanen am Ende des Tages wirklich bringen kann. Das Problem ist, dass diese Spieler schlicht und ergreifend in der kommenden Saison für die Timberwolves nicht wirklich viel gebracht hätten und sie haben einfach ihre Chance nutzen wollen und eben jetzt angreifen. Ob das taktisch klug war in einer Western Conference, die so stark besetzt ist wie im Moment, das wird die Zeit zeigen, aber ich sehe es nicht als so kritisch an eigentlich.
Ja, eine Western Conference, die so stark besetzt ist. Ein besseres Schlusswort gibt es eigentlich fast nicht. Nächste Woche werden wir uns darüber unterhalten, wer unserer Meinung nach die Favoriten in der Western und in der Eastern Conference sind. Dann werden wir auf die Saison vorausblicken und dann steht sie ja auch schon unmittelbar vor der Tür. Ich bedanke mich bei Marius Winzler und bei Lars Kiele. Das war unsere erste kleine Vorschau auf die großen Trades und die große Free Agency in diesem Sommer vor der NBA-Saison 2017-2018. Und nächste Woche geht's dann hier weiter auf meinsportradio.de mit Triple Double.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.